Also, wie ihr angesichts des Titels schon vermutet habt, naja, ihr habt auch die Ausschreibung gelesen, nehme ich an, wollen wir uns etwas näher mit den Aktivitäten des Geistes beschäftigen in diesen Tagen, mit den Gedanken. Und wir alle sind sehr vertraut mit diesem Phänomen der Gedanken. Es denkt fast andauernd, oft zwanghaft getrieben. Und es ist eher schwer, diese Gedankentätigkeit mal zu unterbrechen und zu beruhigen. Ja? Und das ist ein wichtiges Thema, diese Gedanken, weil diese Gedanken so enorm machtvoll sind über uns, weil sie eine extrem große Macht haben über unser Leben, über unser Glück und Unglück. Ja. Gedanken können uns sehr glücklich machen und sie können uns deprimieren. Sie können uns Hoffnung geben oder verzweifeln lassen. Und sie begleiten uns den lieben langen Tag. Sie leiten uns durch die Situationen, sie erklären uns die Welt, die Ereignisse, die Gedanken versuchen auch andauernd irgendwelche Probleme zu lösen oder zukünftige Ereignisse vorwegzunehmen oder das, was in der Vergangenheit passiert ist, einzuordnen und irgendwie Sinn darin zu finden. Also Gedanken erzählen uns andauernd irgendwelche Geschichten und meistens dreht sich diese Geschichte um mich, ja, um uns selbst. Wer wir sind, woher wir kommen, warum wir so sind, wie wir sind, was uns womöglicherweise erwarten könnte in der Zukunft, wo wir hingehen wollen und so weiter. Gedanken erschaffen auch ganz viele Dramen und Tragödien, aber auch Fantasien. Sie zeigen sich auch in Erfindungen von Menschen oder revolutionäre Ideen, in tiefgründigen Analysen, in logischen Schlussfolgerungen, mathematischen Beweisen, aber auch Rachepläne, die man schmiedet. Also Gedanken fabrizieren eigentlich die gesamte geistige Welt, in der wir uns so bewegen. Und alle von uns, würde ich mal annehmen, verbringen sehr, sehr viel Zeit in dieser Gedankenwelt. Wir sind fast permanent damit beschäftigt. Dieses Denken ist fast immer in Aktion. Und es denkt oft, ohne dass wir das bewusst entschieden haben oder gewollt haben. Ich weiß nicht, wem von euch es in der Meditation jetzt passiert ist, dass es einfach gedacht hat, ohne dass ihr das gewollt habt. Ja? Ich nehme an, ich meine, ich habe es zumindest nicht eingeladen, niemand von euch hat sich hingesetzt mit der Absicht, ich werde jetzt denken, oder? Sondern es macht einfach. Irgendwie macht der Geist das, ohne dass wir das uns gewünscht haben. Und das ist das Problem. Denken ist ja nicht schlecht per se. Es ist eine nützliche Funktion, die wir brauchen für unser Überleben. Aber wenn wir dann nachts um drei aufwachen und es denkt einfach vor sich hin und wir sind aufgewühlt und völlig besorgt, dann ist etwas nicht mehr gut. Ja? Dann ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Dann denken nicht wir, sondern es denkt mit uns automatisch. Und dann sind wir eben vom Denken getrieben, statt dass wir das Denken zielgerichtet einsetzen. Das Problem ist dann, wenn wir dann gefangen und verstrickt sind in unseren Gedanken, wenn sie nur noch kreisen, wenn sie nicht zu irgendeiner Einsicht führen, wenn sie viel eher einfach immer neue und noch schlimmere Katastrophenszenarien kreieren, die uns dann wirklich Angst einjagen und uns noch mehr verwirren. Und wir sehen so diese verwirrende Natur von Gedanken, nicht nur auf der individuellen Ebene, wir sehen es sehr, sehr stark auch auf der kollektiven Ebene. Wir haben so ein Durcheinander heute von oberflächlichen und oft wenig fundierten Meinungsäußerungen. Wir haben massive Polarisierung, Konflikte und Streit. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen und vielleicht kennt ihr es, von wem es ist. Weil Zeit zum Denken und Ruhe im Denken fehlt, so erwägt man abweichende Ansichten nicht mehr. Man begnügt sich, sie zu hassen. Bei der ungeheuren Beschleunigung des Lebens wird Geist und Auge an ein halbes oder falsches Sehen und Urteilen gewöhnt. Wisst ihr, von wem das ist? Vermutung?
Kant.
Nietzsche.
Nietzsche.
Ich finde das cool. Man begnügt sich, sie zu hassen, die abweichenden Meinungen. Ja, also wenn wir den Zustand des Geistes anschauen, individuell oder kollektiv, dann können wir sagen, dass diese Verse aus dem Pali-Kanon ziemlich zutreffen. Ein Gewehr im Inneren, ein Gewehr im Äußeren. Diese Generation ist in einem Gewehr verstrickt. Ich frage dich, O Gotama, wer kann dieses Gewehr entwirren? Ein weiser Mensch, in Sittlichkeit gefestigt, der den Geist und die Weisheit entwickelt, wer eifrig und wach ist, kann dieses Gewehr entwirren. Also es ist nicht erst seit unserer Zeit, schon zu Buddhas Zeiten haben Menschen unter diesem überaktiven Geist gelitten. Und der Buddha hat ganz klar gesagt, es ist möglich, dieses Gewehr zu entwirren. Es ist möglich, innerlich ruhig zu werden. Es braucht drei Dinge. Das ethische Handeln, darüber habe ich schon gesprochen, als die Grundlage unserer Praxis. Dann die Kultivierung unseres Geistes von Sammlung, Güte, alle diese wunderbaren geistigen Faktoren. Und schließlich die Entfaltung der Weisheit. Das sind so diese drei Trainings, ja, die Ethik, die Geistesschulung und die Weisheit. Und das tun wir in der Dharma-Praxis. Wir lernen achtsam zu sein in unseren Handlungen, wir üben unseren Geist und wir entwickeln und vertiefen unsere Weisheit. Jetzt, was können wir tun angesichts dieser üblen Situation, angesichts dieses Gewehrs? So auf einer ganz allgemeinen Ebene gibt es so ein paar Dinge, Strategien, die ihr sicher alle auch kennt. Das erste ist einfach mal Strategien zur Beruhigung von Körper und Geist. Ja? Wir können lernen, innezuhalten. Das haben wir jetzt gerade getan. Einfach mal innehalten. Unser Smartphone mal zur Seite legen, einfach mal sitzen und gar nichts tun. Ja. Still werden, wir können Sammlungspraxis üben, das ist so die erste Ebene. Wir können Dinge tun, die den Körper und Geist besänftigen. Ausruhen, in die Natur gehen, schöne Musik hören, ein Bad nehmen, was auch immer euch gut tut. Aber alle diese Beruhigungsstrategien, die lösen das Problem nicht wirklich. Ja? Die können zwar temporär helfen, das gibt uns so eine Verschnaufpause, aber eigentlich sind das nur so symptomatische Maßnahmen. Und damit wir dieses Leiden an der Wurzel angehen können, müssen wir da wie auf einer tieferen Ebene ansetzen. Wir müssen Einsicht entwickeln, wir müssen verstehen, was passiert. Wir müssen wie durchschauen, welche Prozesse im Geist hier aktiv sind, damit diese Dynamiken ihre Macht über uns verlieren. Weil sobald wir klar verstehen, was passiert, sind wir diesen Prozessen nicht mehr so hilflos ausgeliefert. Wir begreifen schneller, ah ja, jetzt passiert das, wir sehen es besser und können dann entsprechend die Weichen anders stellen. Und das ist das Ziel dieses Wochenendes. Ja, dass wir besser verstehen, welche Prozesse im Geist am Werk sind. Dass wir diese Einsicht stärken, die uns erkennen lässt, wie unser Geist andauernd am Konstruieren und Fabrizieren ist. Das können wir immer mehr verstehen. Was auch immer wir erleben, es ist immer hausgemacht. Ja? Alles, was wir erleben, ist eine hausgemachte Wahrnehmung. Es ist unsere Interpretation einer Situation. Und wenn wir untersuchen, was da passiert, dann sehen wir, dass wir uns in diesen hausgemachten Fabrikationen andauernd selbst verstricken. Also wir schaffen uns quasi selber das Leiden, ja? Indem wir uns quasi in diesem Spiegelkabinett des Geistes verlieren. Wir sind ein bisschen wie der Mönch aus der Geschichte, der wochenlang einen Tiger an die Wand seiner Höhle malte, immer detaillierter, immer lebensgetreuer, bis er eines Tages beim Anblick des Tigers einen Schrei ausstieß und davonrannte, weil er meinte, einen lebendigen Tiger vor sich zu haben. Ja. Ist eine alte, ich weiß nicht, Zen-Geschichte oder Chan, ist uralt. Aber das veranschaulicht unsere Situation, weil wir sind genauso wie dieser Mönch. Wir fabrizieren in unserem Geist andauernd innere Szenarien und Filme und Annahmen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Oder ein bisschen schon, aber da ist ganz viel Eigengebräu dabei. Ja? Und dann reagieren wir auf diese völlig unfundierten Annahmen und Erwartungen und haben dann Angst oder Wut oder Ärger. Jetzt, dieser Prozess, der da abläuft, den hat der Buddha in einer sehr berühmten Lehrrede beschrieben, die hat den schönen Titel der Honigkuchen. Ja, das ist der kognitive Prozess, der geht eigentlich vom allerersten Sinneskontakt bis zu diesen inneren Dramen, bis zu dem inneren Gewirr und Durcheinander, das wir manchmal erleben können. Und ich möchte in diesen Tagen ein bisschen mit diesem Honigkuchensutta arbeiten. Es beginnt damit, dass in dieser Lehrrede ein Brahmane, der Dandapani, der zum Zwecke der körperlichen Ertüchtigung im Wald herumwandert, den Buddha trifft und ihn fragt, was er denn für eine Lehre verkünde. Und der Buddha antwortet ihm: Freund, ich behaupte und verkünde solch eine Lehre, nach der man mit niemandem in der Welt streitet, der Welt mit ihren Maras und Brahmas, ihren Mönchen und Brahmanen, ihren Prinzen und dem Volk. Solch eine Lehre, nach der Wahrnehmungen jenem Brahmanen nicht mehr zugrunde liegen, der ohne Bindung an Sinnesvergnügen verweilt, ohne Verwirrung, des Kummers entledigt, frei von Begehren nach jeglicher Art von Dasein. Der Dandapani konnte leider mit dieser doch ziemlich komplexen und tiefgründigen Aussage nicht sehr viel anfangen, und es heißt, dass er den Kopf schüttelte, mit der Zunge schnalzte, die Brauen hob und dann wegging. Am Abend hat der Buddha seinen Mönchen über diese Begebenheit erzählt. Und sie haben eigentlich auch nicht wirklich verstanden, was der Buddha damit sagen wollte. Und sie sind dann zu Mahakachana gegangen und haben ihn gefragt, das war einer der sehr ranghöchsten, erfahrensten Mönche in der Sangha. Und er hat ihnen dann die Erklärung gegeben, indem er dann diese Aussage des Buddhas in eine ganze Sequenz aufgedröselt hat, die eben den ganzen kognitiven Prozess vom Wahrnehmungskontakt an aufdröselt. Ja. Also zuerst hat er sie gescholten und hat gesagt, warum habt ihr nicht den Buddha selbst gefragt? Aber ja, das ist eine andere Sache. Also lasst uns hier einsteigen mit dem allerersten Sinneskontakt. Es heißt in der Lehrrede, bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Bedingt durch Ohr und Klänge, Nase und Gerüche, Zunge und Geschmäcker, Körper und Berührungsobjekte, Geist und Geistesobjekte entsteht entsprechend Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Berührungsbewusstsein, Geistbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Also hier haben wir das Grundmodell, das buddhistische Grundmodell der Erfahrung. Wir alle erleben andauernd Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein und so weiter. Ja? Wobei hier noch dieser sechste Sinn erwähnt wird, denn in der buddhistischen Psychologie wird der mentale Sinn, der Geist, als ein eigener Sinn angesehen. Unsere subjektive Welt ist diese Welt der sechs Sinne. Sie bilden all das, was wir erleben. Ja. Wir erleben nichts außerhalb dieser Sinne. Das ist wichtig. Wir erleben nichts außerhalb dieser Sinne. Außer Nibbana, das ist etwas anderes. Aber sonst ist alles in diesen sechs Sinnen drin enthalten. Und es ist sehr hilfreich, uns dessen bewusst zu werden, achtsam zu werden auf diese Basisdimension unseres Erlebens. Das ist ein Punkt in diesem kognitiven Prozess, da gibt es noch kein Ich, keine Welt, keine Gedanken, keine Angst, da ist nur Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und geistige Prozesse. Ja? Ich möchte euch jetzt einladen, eine Gehmeditation zu machen. Das muss jetzt keine formelle Gehmeditation sein. Ich möchte einfach, dass ihr langsam geht. Das kann hier drin passieren, ihr könnt aber auch rausgehen, ihr könnt euch einfach dick anziehen. Und einfach mal auf die verschiedenen Bewusstseine, ich glaube, es gibt keine Mehrzahl davon, auf diese verschiedenen Formen von Bewusstsein achten. Ja? Schaut mal, ob ihr das identifizieren könnt. Also ihr könnt vielleicht so wie innerlich für euch benennen, wenn für einen Moment gerade das Visuelle dominant ist, vielleicht jetzt gerade seid ihr euch bewusst, dass ihr seht? Seid ihr euch bewusst? Seid ihr euch bewusst, dass Sehbewusstsein gerade stattfindet? Es macht etwas, ob man einfach nur schaut oder ob man sich bewusst ist, dass man gerade eine visuelle Erfahrung macht. Ja? Also versucht, euch bewusst zu sein, wenn gerade Sehbewusstsein da ist. Hörbewusstsein. Wenn ihr was spürt. Ah, Spürbewusstsein. Ja? Schaut einmal, ob ihr einfach diese sechs Sinneskanäle bewusst wahrnehmen und vielleicht ganz leicht für euch so wie etikettieren können. Okay? Wir nehmen uns 25 Minuten für das, also schaut, dass ihr um 19.30 Uhr wieder da seid. Es ist auch Zeit, um aufs Klo zu gehen und auch da könnt ihr weiterhin praktizieren. Versucht jetzt im Schweigen natürlich einfach mit diesen Sinnen zu sein, einfach immer bewusst zu sein, was gerade passiert. Und ihr könnt ein bisschen spazieren, auf und ab gehen, ist eigentlich alles okay, aber versucht vor allem einfach diese sechs Sinne ein bisschen zu erforschen. Gern so ein bisschen hören, was ihr ausgetauscht habt, und vor allem bin ich interessiert an euren ganz konkreten Erfahrungen. Theorie können wir dann immer noch später besprechen, aber was habt ihr tatsächlich bemerkt, erlebt durch diese Übung, durch dieses Achten auf diese 6 Sinneskanäle? Was ist euch aufgefallen oder was war schwierig oder was war vielleicht überraschend? Ja, mag jemand etwas im Plenum sagen? Ja, bitte. Kannst du mir noch deinen Namen sagen? Vielleicht lerne ich ein paar Namen.
Ja, Martina.
Martina.
Ja, ich fand wieder mal, dass unheimlich viele Eindrücke sind.
Ja.
Also zack, zack, sehen, hören. Und dann immer, gibt es dann immer den Gedanken dazu. Da knirscht was, warum ist das Fenster hell, was weiß ich. Also immer, ach, eine Birke, die habe ich noch nie gesehen. Immer ein Gedanke, ne? Also das reine Hören und Sehen, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal hatte, aber immer ein Kommentar dazu.
Okay, also das war ganz schwer, so einfach mal bei der reinen Sinneserfahrung zu bleiben, weil immer das Denken gleich dazu kam. Ja, danke Martina.
Also Uli, ich habe ein interessantes Gefühl gehabt des Schmeckens, obwohl ich gar nicht geschmeckt habe. Das geht über den Vorbeigehen an den Orangen, an den Keksen. Das heißt, man hat dazu mit meiner Erfahrung geschmeckt. Das ist so eine seltsame Geschichte. Das war mir zwar klar, das geht gar nicht.
Also das war meine Erinnerung.
Ja. Es fällt ein bisschen Geruch dazu noch auch. Ne? Also Orangen riechen ja auch.
Ja, ja.
Dann kann man schmecken über den Geschmack der Orangen. Ich freue mich auf das Schmecken machen.
Okay, da kommt schon die Anhaftung rein. Ja, ja, dein
Angelika.
Angelika.
Also ich war nur im Kopf, weil ich huste hier und habe immer das Gefühl, ich störe alle. Und ich war wirklich damit ziemlich beschäftigt. Ich bin nicht erkältet, das ist irgendwie ein Reizhusten. Auch immer. Ja.
Ja.
Obwohl ich das bin in dem Raum gelaufen auch und habe auch das Obst wahrgenommen. Dann habe ich mich auf meine Füße konzentriert und so. Das auch. Aber hauptsächlich habe ich mich im Kopf.
War der 6. Sinn sehr dominant, ja. Und vielleicht war das jetzt auch gerade gut, das loszuwerden, dass es kein ansteckender Husten ist, damit sich alle noch mehr entspannen können.
Genau, die ganze Zeit gedacht, ich stehe mal auf und sage, hier, ich habe einen Reiz. Keine Erkältung.
Gut, ja, danke, Angelika. Ja. Sehr oft ist dieser 6. Sinn sehr dominant. Ja.
Ich hätte mal noch eine, darf ich eine Frage auch stellen?
Natürlich.
Du hattest, glaube ich, am Anfang gesagt, dass diese ersten Sinneskontakte als solche noch nichts mit dem Ich zu tun haben. Aber sobald dieser mentale Faktor doch hinzukommt, ist doch dieses Ich, also diese Gedanken, die kommen ja irgendwo her. Ist ja dann nicht da?
Es ist schon, es ist einfach mehr das Bemerken, dass etwas auf der geistigen Ebene
ist.
Es ist noch nicht wirklich die inhaltliche Dimension streng genommen. Aber du hast schon recht, das Ich kommt natürlich durch diese Gedanken rein. Das sind halt so kurze, schnelle Prozesse, das passiert in Sekundenbruchteilen, oder? Dann du und dann noch
Anne.
Ja.
Anne. Anne, danke.
André.
André.
Mir ist aufgefallen, dass beim Gehen so auch die Aufmerksamkeit schnell auf Dinge geht, die man anders haben möchte. Der Boden war ein bisschen kahl. Und das hat sehr viel Raum angenommen, dieses Gefühl zu spüren, dass es unter den Füßen halt kalt ist. Das fand ich ganz spannend.
Und das ist dann schon der nächste Schritt, auf den wir gleich kommen werden. Das ist dann diese Dimension der Vedanas. Ja, das kommt eigentlich zusammen mit dem Kontakt, ja. Sinneskontakt und so was, unangenehm. Ja, genau.
Ruth, oder ich war sehr fixiert auf den Geruchssinn. Ich war draußen und das roch überall nach Essen, wenn man da lang gegangen ist. Und dann dachte ich mir, oh, Essen, ne? Und dann so eine Polarität ist mir aufgefallen. Dann habe ich mal ganz genau also geguckt, ne? Also, und erstmal wahrgenommen, also was ich gesehen habe. Und dann kam aber auch gleich die Idee, wenn ich blind wäre, würde ich das nicht sehen. Also dann kam diese Polarität. Ne? Also so, auch so, so ein Gefühl von Dankbarkeit, dass ich das jetzt sehe. Ne? Also erstmal, was ich sehe und dann schön, dass ich sehe. Ne? Wenn jemand, der blind wäre, würde das jetzt nicht sehen.
Genau, genau.
Das war natürlich dann wieder ein Gedanke.
Da kommen dann die Assoziationen
rein. Ja, beim Essen natürlich auch. Also hätte ich jetzt nicht, dann unten ist ein Restaurant, wo ich dachte, wäre auch nicht schlecht.
Gut, also gut. Aber ich meine, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Wir können vielleicht später darauf zurückkommen, auf den ganzen Prozess, der getriggert wird durch so Sinneskontakte. Genau, genau. Danke, Ruth.
Bei mir ist beim Thomas, bei mir ist beim Vorübergehen an den Bücherregalen immer der Wunsch aufgekommen, jetzt mal da näher hinzugucken.
Ja.
Es war also wie ein Sog, aber dem ich widerstanden habe.
Brav.
Ja, genau.
Linda, ich fand es total spannend zu sehen, dass eigentlich alle Sinne permanent gleichzeitig aktiv sind. Die Frage ist, wo setze ich den Fokus? Also ruft etwas meine Aufmerksamkeit? Du hast es gerade mit Dominanz beschrieben, ne? Also fällt was hin, dann ist sofort der Hörsinn dominant oder so. Aber was ich total spannend fand, ist, dass dieser Geist, das wird jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, eine starke Korrespondenz hat mit den einzelnen Sinnen. Also dass der Geist versucht, das, was auf Sinnesebene wahrgenommen wird, zu erklären, zu benennen, zu bewerten. Also immer wieder das so stark, da ist eine sehr starke Vernetzung, weniger beim Fühlen und beim Hören, also da ist nicht so eine starke Korrespondenz bei mir in der Erfahrung gerade gewesen, wie der Geist mit den einzelnen Sinnen. Also ich sehe was und ich benenne es oder ich fange an, eine Geschichte dazu zu erzählen. Ich höre was, als ich gerade die Autos gehört habe, fand ich es total, manche Leute können ja am Geräusch der Autos erkennen, welches Modell da gerade fährt. Also so, das war dann der Gedanke. Ne? Also ich kann das nicht verifizieren, aber manche können das ja. Und das so zu bemerken, dass eigentlich die Sinneserfahrung als solche gar nicht so stehen bleibt, sondern dass der Geist ganz schnell da drauf springt und versucht, es irgendwie zu kategorisieren.
Verrückt, wie auch immer. Ja. Und darum sind wir so beschäftigt, weil wir die Dinge nicht einfach mal sein lassen können. Wir sind permanent in diesem reaktiven Modus, oder? Wir springen auf alles, ein Geräusch, irgendetwas, was uns bewusst wird und sofort drehen wir den Kopf und wir müssen fast gucken, oder? Wir haben nicht die Wahlfreiheit zu sagen, Geräusch, so was, oder? Sofort, was ist da los, oder? Ja. Und das ist wahnsinnig anstrengend eigentlich, so unterwegs zu sein, permanent. Aber wir können das eben üben. Und das war ein bisschen die Einladung, und das möchte ich euch auch weiterhin einladen, diese Dimension der reinen Sinneserfahrung, des reinen Sehens, Hörens, Fühlens, Schmeckens, Riechens, zu kultivieren, da ein bisschen mehr Beachtung zu schenken. Einfach nur spüren und nicht gleich den denkenden Geist da drauf anzusetzen. Ja? Einfach nur riechen und nicht gleich Abendessen, hätte ich auch gern und so, sondern einfach Geruch. Einfach nur ein Geruch. Ja? Das ist etwas, was wir mehr entdecken können, dass wir nicht die ganze Kette immer durchlaufen müssen. Ja. Das ist natürlich der allererste Punkt in der Kette. Und ich weiß, wir haben starke Konditionierungen, dass es dann einfach gleich durchrasselt, aber man kann da auch wirklich lernen, einfach ein bisschen mehr nur beim Spüren, nur beim Sehen, nur beim Hören zu bleiben. Das funktioniert nicht immer im Leben. Ich meine, wir müssen auch arbeiten und Gespräche führen und einkaufen gehen und so. da muss man natürlich dann schon Informationen verarbeiten. Da kann man nicht nur sagen, ah ja, orange, orange, rot. Man muss dann auch das Auto bremsen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Gut, also, gehen wir weiter in der Lehrrede. Da folgt nun auf den Kontakt an den sechs Sinnestüren das Gefühl oder die Gefühlstönung. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl oder eben Gefühlstönung. Und damit spricht der Buddha die sogenannten Vedanas an. Vielleicht sind einige von euch schon vertraut mit diesen Gefühlstönungen. Vedana ist ein Konzept, das in der westlichen Psychologie nicht sehr bekannt ist. Ich glaube, in den letzten Jahren ist da ein bisschen mehr auch beeinflusst durch die buddhistische Lehre aufgenommen worden, in den Neurowissenschaften, aber also klassischerweise hat die Psychologie keine Konzepte über Vedana. Weil das ist etwas, was so subtil ist und was so schnell passiert in dem Verarbeitungsprozess, dass das einfach lange ignoriert und vernachlässigt wurde, und doch hat der Buddha recht viel über Vedanas gesprochen, über diese Gefühlstönungen, weil sie einen enorm großen Einfluss auf alle unsere Entscheidungen und Handlungen haben. Ja? Diese Gefühlstönungen beziehen sich auf die sogenannte hedonische Qualität jeder Wahrnehmung. Jede Erfahrung ist entweder angenehm, unangenehm oder irgendwo in der Grauzone, so weder unangenehm noch angenehm. Jede, ja. Das heißt, jede Erfahrung hat so eine Art Färbung oder eine bestimmte Qualität, wie wir sie erleben. Und diese Gefühlstönung, diese Vedanas, triggern dann sofort eine automatische Reaktion. Wir mögen logischerweise angenehme Erfahrungen, angenehme Gerüche, Anblicke, Geräusche, Berührungen und so weiter. Und wir lehnen die unangenehmen Vedanas ab. Schmerz, Kritik, Kälte, Härte, ja, alle diese Dinge. Und die eher neutralen Vedanas, diese Vedanas, die so weder unangenehm noch angenehm sind, was triggern die? Wisst ihr das? Kennt ihr das aus eurer eigenen Erfahrung?
Langeweile.
Ja. Da läuft ja nichts, oder? Wenn es nicht besonders angenehm ist und auch nicht besonders unangenehm, dann finden wir das oft langweilig. Und das ist der Grund, warum diese sogenannten neutralen Vedanas die Verblendung triggern. Der Geist geht weg, er ist desinteressiert, er will nicht mehr wissen, er spaced weg von der Erfahrung. Jetzt diese Vedanas, die sind so mächtig, weil sie eben so reflexhafte, automatische Reaktionen triggern. Und wenn wir nicht achtsam sind auf unser Tun, dann sind wir sehr oft gelenkt von den Vedanas. Wir versuchen eigentlich andauernd, angenehme Vedanas zu maximieren, mehr angenehme Geschmäcker, Gerüche, Berührungen, Musik, weiß ich was, und die unangenehmen zu minimieren. Ja? Und auch diese neutralen, da versuchen wir eigentlich zu vermeiden, weil wir sie so langweilig finden. Was auch noch gut ist zu wissen, dass diese Vedanas einerseits körperlich auftreten können, also durch Körperempfindungen ausgelöst. Wir haben vielleicht unangenehme Vedanas, wenn wir Schmerzen haben irgendwo im Körper, angenehme Vedanas, wenn der Körper sich schön weich und entspannt anfühlt. So. Und dann können wir diese Vedanas natürlich auch im geistigen Bereich erleben. Wenn jemand mich kritisiert, dann ist das ein unangenehmes Vedana. Das will ich nicht hören. Da entsteht Aversion. Und wenn jemand mir eine sehr nette Mail schreibt, sehr freundlich, dann löst das ein angenehmes Feedback aus. Jetzt, was auch noch wichtig ist zu wissen, diese Vedanas sind nicht in den Objekten, auch wenn wir das oft denken. Okay? Es ist nicht die Schuld einer Person, dass sie für mich unangenehm ist. Wir können nicht sagen, die Person ist per se unangenehm, also schon qua ihrer Geburt einfach ein unangenehmes Wesen. Die Person ist für uns unangenehm, ja? Oder ein bestimmtes Nahrungsmittel ist für uns unangenehm. Und vielleicht findet mein Nachbar genau das gleiche Lebensmittel wahnsinnig lecker. Ja? Geschmäcker können sehr, sehr verschieden sein. Und das vergessen wir manchmal, dass Vedana subjektiv sind. Ich meine, innerhalb gewisser Grenzen. Ich denke, so starke Schmerzen wird wahrscheinlich kaum jemand als intrinsisch angenehm erleben. Ja, also auch die extremsten Masochisten, glaube ich, sind jetzt nicht so erpicht auf so starke körperliche Schmerzen. Das ist einfach unangenehm. Ja. Und andere Erfahrungen, dass der Körper sich weich und entspannt anfühlt, denke ich, sind für die meisten Menschen angenehm. Also es gibt schon so ein bisschen Limiten, aber im Grunde genommen ist Vedana etwas, was, wie es der Buddha sagt, durch Kontakt bedingt ist Gefühl. Vedanas entstehen bedingt, ja, durch das Zusammenkommen von Sinnesobjekt, Sinnesorgan und Bewusstsein. In dem Moment entsteht auch Vedana. Das passiert im gleichen Moment. Ja. Das ist nicht im Objekt, es ist da, also nicht da, aber im Geist. Ja. Und wir wollen in der Praxis lernen, diese Vedanas klarer zu erkennen. Ihr habt ja jetzt schon einige Beispiele erwähnt, ihr habt sie eigentlich schon erlebt, gerade in dieser Meditation. Wir wollen lernen, diese Vedanas einfach mal zu erkennen und nicht sofort darauf zu reagieren. Das ist wirklich so diese Schlüsselstelle in der bedingten Entstehung, dass wir nicht einfach auf jedes Vedana sofort mit Wollen oder Wegstoßen oder Desinteresse reagieren, sondern dass wir einfach pausieren können, wahrnehmen, das ist unangenehm. Okay. Eigentlich könnten wir die Geschichte da beenden, oder? Wir müssen dann nicht sagen, oh, ist das unangenehm, oh, das ist wirklich unangenehm, oh Gott, ich muss das nachher meiner Freundin erzählen, ich muss eine WhatsApp-Nachricht schreiben mit Emoji, ganz schlimm und ach, so unangenehm, du kannst dir gar nicht vorstellen, das möchte ich also nie mehr erleben, bla bla bla. Wir können einfach sagen, unangenehm, sauber, okay, Punkt. Oder angenehm, schön. Das heißt nicht, dass man es nicht genießen darf, aber muss man dann gleich ein Selfie machen und das und sagen, I love, bla bla bla. Einfach, ja, ist schön, gut, ich genieße es und dann lasse ich es gehen. Oder? Das ist der Punkt, wir lassen die Dinge nicht gehen, wir bleiben dann kleben, da kommt dann der ganze Prozess, den wir dann auch noch weiter anschauen wollen. Der Geist verfängt sich da, da beginnt das sich verfangen. Angenehm, unangenehm, neutral, wir lassen es nicht einfach zu, nehmen es und lassen es wieder gehen, sondern nein, wir springen drauf, wir greifen danach, wir wollen es wegmachen, was auch immer, und in dem Moment sind wir gefangen. Da fängt dieser Prozess an von eigentlich sich im Objekt drin verlieren. Ja? Also versteht ihr die Wichtigkeit, dass wir Kontakt wahrnehmen und dann Vedana wahrnehmen. Und einfach nur wahrnehmen und pausieren. Nicht sofort, ah, jetzt muss ich etwas machen, sondern einfach, ja, ist angenehm. Ist schön. Ja, gut, guckt. Und was ist der nächste Moment?